zusammen zu beten. Und das sieht dann so aus. Apostelgeschichte 4, 23 bis 31. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, und erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, nämlich im Psalm 2, 1 und 2, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels. Nämlich um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen, also kümmere du dich drum, und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Ich habe mich gefragt, Thomas, wie reagierst du eigentlich selber auf Probleme und Widerstände? Wie reagierst du denn auf solche Situationen? Und ich möchte euch daran Anteil geben, was mir über mich selber nochmal klar wurde in diesem Zusammenhang. Aber zuvor möchte ich, damit der Eindruck jetzt nicht zu negativ ist, auch gleich vorneweg sagen, natürlich bete ich auch. Und ich habe viele gute Erfahrungen mit dem Gebet gemacht, aber ich muss zugeben, ich reagiere manchmal auch ganz anders und nicht immer sofort spontan, dass ich auf die Knie falle und bete. Vielleicht findet sich jetzt im Folgenden der eine oder andere von euch auch wieder. Also, ganz oft beklage ich mich bei meiner Frau. Können mal einige fragen, denen das auch so geht. Sie muss sich immer wieder einiges anhören, weil ich dann mein Herz bei ihr ausschütte. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass das möglich ist. Dann habe ich noch eine andere Strategie. Ich bin unzufrieden mit anderen. Oder auch mit den Umständen. Warum muss das alles so sein? Dann gibt es noch eine dritte, das ist fast noch öfter als die Unzufriedenheit mit anderen. Ich bin unzufrieden mit mir selbst. Wieso kriege ich das jetzt nicht besser hin? Wieso komme ich nicht besser zurecht? Und dann denke ich auch oft intensiv darüber nach, was kannst du nun besser machen? Und was kannst du wirklich selber für Strategien entwickeln, um die Situation zu verbessern und etwas voranzubringen. Da fließt ganz viel Energie rein. Aber wenn es ganz gut läuft, dann höre ich auch noch die Stimme meines Herrn, der mir auf die Schulter klopft und sagt: Hey, komm doch zu mir. Und komm nicht nur alleine, sondern auch zusammen mit deinen Mitstreitern. Du hast ja Schwestern und Brüder, so sagen wir. Also das sind die Leute, die hier neben dir und vor dir und hinter dir sitzen. Komm nicht alleine, sondern zusammen mit deinen Mitstreitern. Und da geht es jetzt um das Gebet. Und das ist das Thema auch, über das ich heute spreche, das uns vorgegeben ist in der Apostelgeschichte, das dort eine große Rolle spielt. Und ich habe es so formuliert: Kraft zum Beten. Kraft zum Beten. Petrus und Johannes haben diese Kraft. Das haben wir gesehen in der Geschichte, die wir gelesen haben. Für sie ist der Weg ins Gebet schon eine Art Reflex. Also sie haben Kraft zum Beten und es ist offensichtlich ihr erster Gedanke. Es zieht sie geradezu in das Gebet hinein. Und ich habe mich gefragt, woher kommt eigentlich Kraft zum Beten? Denken wir alle angestrengt darüber nach. Ich habe eine Theorie, die ist ganz einfach. Die Kraft zum Beten kommt aus dem Gebet. Ihr könnt das nochmal prüfen. Ich werde es auch noch einiges dazu sagen. Ich glaube, die Kraft zum Beten kommt tatsächlich aus dem Gebet. Ich denke, es ist wie eine Spirale, und zwar eine Aufwärtsspirale, also die sich nach oben bewegt. Wer das Gebet als Kraftquelle entdeckt, der wird das Gebet auch zu einem tragenden Pfeiler seines Lebens machen und in seinem Lebenshaus. Und er wird dann beten, er wird daraus Kraft schöpfen. Und was macht er dann? Dann betet er natürlich weiter und schöpft neue Kraft. Und er wird durch diese Kraft immer weiter nach oben gehoben. Ich will jetzt niemanden anschauen. Ich kenne einige, die das ganz bewusst auch für sich erkannt haben, entdeckt haben. Und ich glaube, darum geht es, in diese Aufwärtsspirale des Gebets auch hineinzufinden. Petrus und Johannes sind offensichtlich in diesem Flow, wie man das heute sagt, nach oben, und sie handeln aus tiefen Überzeugungen heraus. Das kann man deutlich an dieser Geschichte sehen. Ich habe noch eine zweite Theorie, also was die Überzeugung angeht. Entweder man betet aus Überzeugung oder man betet überhaupt nicht. Ich habe mir diese Geschichte noch einmal auf die Frage hin angeschaut, welche Glaubensüberzeugung kann man hier eigentlich bei Petrus und Johannes entdecken? Was ist es, wovon sie wirklich überzeugt sind? Denn das sind auch, glaube ich, die Gründe dafür, warum sie es dann auch tun. Ich denke, das wird euch nicht anders gehen, dass ihr und du, ihr macht die Dinge eigentlich nur dauerhaft und wirklich intensiv, wenn ihr daran glaubt. Wenn ihr meint, das ist jetzt wirklich sinnvoll, damit kann ich was ausrichten. Das brauche ich und das brauchen andere. Und ich fand es sehr spannend, einfach mal unter diesem Filter reinzuschauen, welche Glaubensüberzeugung kann ich hier aus dem Verhalten von Petrus und Johannes ableiten? Also da kann ich ja erkennen, warum machen sie das? Und da möchte ich euch jetzt mit hineinnehmen, das fasziniert mich und ich finde das sehr spannend. Und ich glaube, das Erste, was ich hier entdecken kann, ist, sie sind fest davon überzeugt, Gebet hat Einfluss. Gebet hat Einfluss. Gebet bewirkt etwas. Sie glauben sogar, dass es einen entscheidenden Einfluss hat. Und woran liegt das? Ich denke, das hat mehrere Gründe. Einmal sind sie aufgewachsen mit dem Wort Gottes. Und ich habe mir so vorgestellt, dass sie zum Beispiel die Geschichte gehört haben von Mose. Das Volk Israel war im Überlebenskampf mit den Amalekitern, die das Volk Israel ausradieren wollten. Und es war ein heftiger Kampf entbrannt. Mose ist auf den Berg gegangen und hat seine Arme hochgehoben im Gebet zu Gott. Und solange er im Gebet war und seine Arme ausstreckte, war das Volk Israel im Sieg. Wenn er aber in der Fürbitte nachließ und seine Arme sinken ließ, dann hatten die Amalekiter die Oberhand. Dann gab es zwei Freunde, das sind so die Kollegen in der Gemeinde, das war Aaron und Hur, und die beiden haben ihm dann die Arme hochgehalten. Das finde ich ein ganz tolles Bild. Und genau das hat, denke ich, auch haben Petrus und Johannes auch aufgesogen, diese Geschichten von den Betern der Heilsgeschichte, die mitgewirkt haben im Kampf um das Überleben und um die Einnahme des gelobten Landes. Auch Daniel, der in der babylonischen Gefangenschaft dreimal am Tag auf die Knie ging und Richtung Jerusalem hin betete und so seine Identität bewahrte. Dann das Zweite ist, sie sind ja durch Jesus geprägt worden. Sie haben die Jüngerschaftsschule Jesu durchgemacht. Und was haben sie bei Jesus gesehen? Das Erste war 40 Tage Beten und Fasten. Bevor Jesus eigentlich richtig losgelegt hat, ist er so in die Gegenwart Gottes gegangen. Und danach, heißt es bei Lukas, er kam zurück in der Kraft des Heiligen Geistes. Also richtig aufgeladen mit Power, und das zeigte sich dann auch in seinem Dienst. Und genau das haben sie bei Jesus immer wieder beobachtet und genau das hat Jesus ihnen auch immer wieder beigebracht. Er hat gesagt, kommt Leute, ihr dürft auch immer wieder neu probieren, aber hier ist die Kraftquelle. Geht ins Kämmerlein, sagt er, oder betet auch zusammen. Besonders hatte er dann zu ihnen gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und schließlich haben Petrus und Johannes ja erst vor kurzem erfahren, dass sie zusammen beteten als ganze Gemeinde und dann wurde der Heilige Geist ausgegossen. Sie wurden alle erfüllt und redeten das Wort Gottes in Freimut und Kraft und die Gemeinde wuchs. Also sie glaubten ganz fest daran, dass Gebet Einfluss hat. Das ist, denke ich, der erste Punkt. Und das zweite, sie waren ganz überzeugt davon, wir brauchen Mut. Ich habe überlegt, was wohl mein erstes Gebetsanliegen gewesen wäre, wenn ich jetzt so eine Situation durchlebt hätte, wo ich so bedroht werde und gesagt wird, naja, also wenn du so weitermachst, dann kannst du mit allem rechnen. Ich hätte vielleicht gesagt, lasst uns um Schutz beten, Herr, hilf uns und mir, dass uns nichts passiert. Bewahre uns vor Schaden. Mir ist aufgefallen, das Gebetsanliegen kommt überhaupt nicht vor in dem Text. Oder habt ihr es irgendwo gefunden? Sie beten eigentlich nur darum, um Mut. Gib uns frei Mut, Freimütigkeit, damit wir unseren Auftrag erfüllen können. Und daran erkennen wir einfach auch, woran sie glauben. Sie glauben daran, dass dieser Mut das Wichtigste ist und diesen Auftrag zu erfüllen, das ist das Wichtigste. Wichtiger sogar als die Gefahr, der sie sich dabei ganz bestimmt auch aussetzen. Ich denke, nur so konnte tatsächlich auch sich der christliche Glaube so ausbreiten, mit diesem Mut, mit dieser Kühnheit. Und darum haben sie gerungen. Das ist eine tiefe Glaubensüberzeugung. Dann das Dritte, was ich auch hier entdecken kann, gemeinsam sind wir stark. Petrus und Johannes sind nicht naiv. Ich denke, sie kennen wie wir alle auch die Zerbrechlichkeit menschlicher Gemeinschaft nur zu genau, auch die menschlichen Schwächen. Wir alle wissen, dass Gemeinschaft, Beziehungen ungeheuer angefochten sind und man ganz schnell so in Ungleichgewicht kommt, dass auch viele Dinge schieflaufen. Also wenn wir jetzt Negativbeispiele zusammentragen wollten, das würden wir locker hinkriegen, oder? Dennoch, Petrus und Johannes haben was erfahren. Sie haben im Jüngerkreis erlebt, dass es anders geht. Und sie waren mit und sie haben erlebt, dass ihr Herr sich hat kreuzigen lassen für die Schuld, die die Menschen auseinandergetrieben hat und dass Jesus es geschafft hat, das Unmögliche, nämlich Gemeinschaft herzustellen, die wirklich tragfähig ist, die wirklich Power hat und diese Leidenschaft Jesu, seine Jünger zusammenzubringen, als er auf der Erde war und jetzt noch mehr, wo er im Himmel ist, wo er durch den Heiligen Geist wirkt, sagt er, ich will euch zusammenbringen und ich verheiße euch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und in dieser Gemeinschaft liegt die Kraft. Deshalb wird sie auch vom Teufel, von dem müssen wir auch noch reden, so stark angegriffen. Was machen wir, wenn wir erleben, dass Gemeinschaft auch ins Wanken gerät? Ich denke, als Jünger Jesu sollen wir sie dann nicht in Frage stellen, sondern wir sollen um sie kämpfen. Und wir sollen dem Teufel Widerstand leisten, der versucht, Gemeinschaft zu zerstören. In der Offenbarung heißt es, er ist der Verkläger der Brüder. Und jetzt kommen wir zur vierten Glaubensüberzeugung, die ich entdecke, keine Macht dem Teufel. Die Gemeinde fragt sich ja, was steckt eigentlich hinter diesen Widerständen? Und ich denke, euch geht es auch so wie mir, dass wir uns manchmal fragen, hey, warum gibt es jetzt so viel Sand im Getriebe? Warum muss das jetzt auch noch passieren? Dieses Problem, dieser Unfall, dieses Missgeschick, dieses Durcheinander, das hat sich die Gemeinde auch gefragt. Und dann haben sie das Wort Gottes aufgeschlagen und dann hat sie gesagt, ja, Psalm 2, da ist ein Schlüssel. Und da heißt es doch, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Christus. Ah, da haben sie gesagt, nun verstehen wir jetzt, was hier eigentlich aktuell passiert in Jerusalem, hier in unserer Gemeinde, in unserer Gegend. Und dann sagen sie, ja, das stimmt, Diese Machthaber haben sich versammelt in dieser Stadt, haben sich zusammengeschlossen, um gegen Jesus Christus zu wirken und gegen die Gemeinde. Hier passiert etwas sozusagen mit heilsgeschichtlicher oder unheilsgeschichtlicher Dimension. Für mich stellt sich oft die Frage, erkennen wir eigentlich die Wirklichkeit so, wie sie ist? Oder sehen wir nicht oft nur die Oberfläche, also die äußeren Dinge und erkennen gar nicht, was noch dahinter steht? Und das Wort Gottes schließt uns auf, dass es hinter der sichtbaren Welt eben noch eine unsichtbare Welt gibt. Und dann sind da nicht nur die äußeren Machthaber dieser Welt, die sich zusammenschließen gegen Jesus Christus, sondern dann erkennt die Bibel auch, dass es noch die unsichtbare Welt gibt. Es gibt den Satan und es gibt die Dämonen, es gibt die Widersacher Gottes. Der Apostel Paulus beschreibt das dann im Epheserbrief und ich wollte euch das auch nochmal so in Erinnerung rufen, wo er Epheser 6, Vers 10 sagt, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Vielleicht kennt ihr ja auch den Impuls, wenn es so viel Widerstand gibt und es so eine dunkle Wolke sich zusammenbraut, man ist auch schlechter Laune, dass man sagt, ach komm, lass mich in Ruhe, verkriecht man sich und zieht sich zurück. Aber wenn ich hier Petrus und Johannes anschaue, das Wort Gottes sehe, dann merke ich einfach, hier heißt es eigentlich, komm, zieh dich nicht zurück, sondern halte das Feld, stehe und widerstehe, kämpfe. Und wie sollen wir kämpfen? Das wird dann gezeigt, die Waffenrüstung anziehen. Und ab Vers 18 heißt es, betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, sagt Paulus, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig, also mit freiem Mut, das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Da haben wir wieder das Stichwort Freimütigkeit. Paulus ist im Gefängnis, im Knast, in Ketten. Und er sagt jetzt nicht, betet dafür, dass ich frei werde und endlich diese Last der Gefangenschaft abwerfen kann, sondern er sagt, gebt mir Freimütigkeit, meinen Auftrag auszuführen, dass ich Jesus verkünde. Und er widersteht dem Teufel. Also manchmal, wenn uns der Wind ins Gesicht bläst und wir so schwer vorankommen, dann sollten wir uns daran erinnern, wir leben nicht im Paradies, wir sind erlöst zwar, aber wir leben noch nicht im Paradies, es gibt einen Widersacher und dann ist der Zeitpunkt gekommen, aufzustehen und zu sagen, keine Macht dem Satan. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber es gibt auch eine tolle Liedstrophe dazu, aus Jesus ist kommen, die kennt ihr bestimmt, wenn ich sie euch zitiere. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Amen. Es ist gut aufzustehen. Beim Männertag hatten wir das tolle Motto, steh auf und geh. Und manchmal, wenn wir uns eben so zurückziehen wollen, diesen Druck spüren, müssen wir vielleicht merken, hey, da gibt es jemand, der mich abhalten will, voranzugehen. Dann gib nicht nach, sondern steh auf und widersteh. Und dann die letzte Glaubensüberzeugung, die ich noch so erkennen kann hier, ist, Gott ist größer. Ich denke, Petrus und Johannes sind überzeugt, Gott ist größer. Nur er kann diese Herausforderungen meistern. Also die schlimmsten Stunden meines Lebens, würde ich sagen, also nicht die schlimmsten, aber doch einige der schlimmsten waren, wo ich in so einer Schleife festhing und gesagt habe, was kannst du jetzt tun, um die Situation rauszureißen? Wenn ich mir das Kopf zermartert habe und dann beinahe zersprungen ist, weil ich überlegt habe, wie kann ich alles in Ordnung bringen? Und letztlich muss ich sagen, so als Quintessenz in meinem Leben, ich kann es nicht. Und das ist dann auch wieder sehr erleichternd. Ich kann es nicht. Ich kann die Probleme letztlich nicht lösen. Und ich bin auch nicht zuständig für die Erlösung der Welt, weil diese Aufgabe liegt in Gottes Hand. Und darauf darf ich mich stellen. Gott ist größer. Und diese Gewissheit, die ist in Petrus und Johannes und der Gemeinde verankert. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Gemeinde sind und Menschen und Jünger sind, in denen das verankert ist. Gott ist größer. Er ist echt größer. Größer als ich und größer als die Nöte und Probleme dieser Welt. Jesus ist Sieger. Und deshalb beten sie dann auch und sagen, nun, Herr, sieh an, ihr drohen. Ich finde das so krass, diese Aussage. Ich habe Probleme und dann sage ich, Vater, komm, kümmer du dich drum. Schau dir das mal an, was die da jetzt machen. Sagen, komm, Herr, sieh an, ihr drohen und stell du dich vor mich und vor uns. Ich habe dann auch so in der Vorbereitung so das Gefühl gehabt, dass diese Hand Gottes gesehen, die Hand des Vaters im Himmel, diese große und starke Hand. Und denke mir, das ist doch ein wunderbares Leitbild für Jünger Jesu, dass sie sagen, ich gehe an meines Vaters Hand. Ich bin ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter, wir sind geliebte Kinder Gottes in Jesus Christus. Ich kann an der Hand meines Vaters gehen und aus dieser Hand alles empfangen. Und wenn ich Nöte habe, kann ich sagen, Vater, Herr, in Jesu Namen, streck deine Hand aus und wirke du. Das ist total heilsam gegen alle Überlastungen und alle Sorgen und alle Nöte. Statt den Namen Gottes, und dann heißt es weiter, und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort, strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das heißt, ihnen wurde gesagt, ihr dürft nie wieder über diesen Namen sprechen. Nein, Jesus ist der wichtigste Name und Jesus selber ist die Antwort auf unsere Nöte. Und deshalb sagen sie, hey, Jesus, auf den setzen wir jetzt all unser Vertrauen. Durch seinen Namen soll alles geschehen. Und als sie gebetet hatten, das war der Vers, den du auch, Gisela, am Anfang schon zitiert hast vom Gottesdienst, da erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Also ich denke nicht, dass immer gleich ein Erdbeben sich ereignen muss, dass jetzt die Statik des Hauses durcheinander bringt. Da wirst du erleichtert sein, Gerhard. Und ich denke, das ist auch nicht das, was wir jetzt unbedingt herbeisehen. Aber was wir herbeisehen, ist, dass diese Statik dieser, wie soll ich sagen, Konstrukte, die wir manchmal in uns haben, die so verhärtet sind und die nicht offen sind für Gott, dass die erschüttert werden und zusammenbröseln und dass wir dann merken, der Heilige Geist kann fließen. Und dass wir merken, Menschen sind berührt. Menschen begegnen Jesus. Ihr Augenmerk wird für ihn geöffnet und sie erfahren seine ausgestreckte und liebevolle Hand. Sie werden gesegnet, sie finden ihre Heimat. Sie kommen zum Glauben an Jesus Christus. Sie werden befreit und geheilt. Und dieses Beben, denke ich, dass danach sehen wir uns. Und ich würde mir wünschen, und ich glaube, Gott wünscht sich das noch viel mehr, dass die Kirchen und Gemeindehäuser bekannt sind als Orte, die, ja, wo was los ist, wo die Erde wackelt und wo die Kraft zum Beten freigesetzt wird und freigesetzt ist. Kraft zum Beten. Wir haben am Anfang das Lied auch gesungen, Herr, wir bitten für unsere Gemeinde. Ich finde das nun ein super Lied. Und es ist ein Stück, wo Gottes Vision für uns auch zum Ausdruck kommt, wo wir sagen, ja, wir wollen das auch. Gott will und er lädt uns dazu ein, dass wir auch einsteigen und mit ihm zusammen an seiner Hand dann auch vorangehen. Er macht es nicht ohne uns. Also ich denke mir, wenn sie nicht gebetet hätten, weiß ich nicht, vermute ich, dass dies nicht passiert wäre. Also es ist eben nicht egal, ob wir beten. Es ist nicht egal, ob wir uns entscheiden, dem Teufel Widerstand zu leisten. Es ist nicht egal, woran wir glauben, ob wir feststehen in der Gemeinschaft und für sie kämpfen. Es ist nicht egal, wem wir letztlich die Ehre geben und welchen Namen wir erheben. Und so denke ich, möchte Gottes Wort dich ermutigen. Glaube an den Einfluss des Gebets. Streck dich nach Freimut, nach mehr Mut aus für das Evangelium. Schließ dich zusammen mit deinen Schwestern und Brüdern im Namen Jesu. Gib dem Satan keine Macht. Und verankere dich in der Größe Gottes, als geliebter Sohn, als geliebte Tochter. Seid ihr mit dabei? Geht ihr mit? Ich möchte nur mit uns beten und ich möchte einfach jeden, der das möchte, innerlich seinem Herzen bereit dazu ist, einfach einladen, alles andere auszublenden, was ihn vielleicht jetzt davon abhalten könnte, sondern einfach sich damit hineinzugeben. Ich möchte dafür beten, dass diese Glaubensüberzeugung durch den Heiligen Geist in unseren Herzen verankert werden. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, wir schauen auf dich und wir danken dir für alles, was du getan hast. Herr, und danke, dass du uns zum Gebet ermutigst. Herr, und dass wir nicht einfach nur hilflose Würmer sind, die über diese Erde kriechen, Herr, sondern du hast uns erhoben und Vollmacht gegeben, dass wir deinen Namen anrufen dürfen und in deinem Namen beten dürfen. So verankere doch auch diesen Glauben neu durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen. Herr, und wir brauchen mehr Mut, Freimut, so wie die ersten Christen, Herr, das Evangelium zu verkünden. Herr, und das ist der Kristallisationspunkt, wo Menschen in die Freiheit kommen. Wir erheben deinen Namen, Jesus. Und danke, Herr, für die Schwestern und Brüder, für die Jungen und die Alten, Herr. Und wir bitten dich auch, dass du uns verbindest und dass du uns heilst und auch vergibst, wo wir vielleicht irgendwo die Gemeinschaft auch gestört haben oder Dinge, Ablehnung oder andere Dinge hineingekommen sind. Herr, du wirst damit fertig und du bist der Sieger. Danke für diese wunderbare Gemeinschaft. Und danke, dass du den Widersacher besiegt hast. Herr, und ich denke, da ist manch einer da, der vielleicht auch sich Sorgen macht und ängstet. Aber Jesus, du hast den Sieg vollbracht und im Namen Jesu proklamiere ich auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, Jesus Christus ist der Sieger. Der Satan ist überwunden. Er ist überwunden. Jesus ist Sieger. Und wir bekennen Gott, Vater, Sohn Jesus Christus und Heiliger Geist, du bist größer, größer als alles. Herr, und wir beten, Herr, gib uns Freimütigkeit, dein Wort zu reden. Strecke deine Hand aus und lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Herr, wir strecken uns aus nach dir und danken dir, dass du wirksam bist in dieser Welt. Hilf uns, dass wir unseren Teil des Segens beitragen, dass du diese Welt mit deiner Liebe und Kraft erreichen kannst. Wir erheben deinen Namen, Vater. Beten dich an in Jesu Namen. Amen.